Gerechtigkeit und Loseblatt. Die Woche im Recht. Ein Podcast von NJW und Beck Aktuell.
Mehr Maskulinität wünsche er sich im Unternehmen, sagte Facebook-Gründer Mark Zuckerberg kürzlich. Und er reiht sich ein in eine Reihe von Unternehmen, die gerade die Vielfalt aufgeben. Und auch dieser Podcast gibt quasi auf. Hier moderieren heute zwei Männer durchs Programm. Mein Name ist Hendrik Wiedewild, ich bin Rechtsanwalt, Strategieberater und Kolumnist aus Berlin. Und bei mir ist Maximilian Amos aus der Beck Aktuell Redaktion. Hallo Max.
Hallo Hendrik.
So, es handelt sich nur ein Witz. Pia hat Urlaub und deswegen machen wir beide das. Aber trotzdem männerlastig, es geht nicht anders. Unsere Themen heute. Der Staat darf den Fußball für Hochrisikospiele zur Kasse bitten, sagt das Bundesverfassungsgericht. Dänemark kommt dem Ziel näher, die Mindestlohnrichtlinie zu annullieren und stößt womöglich eine Grundsatzdebatte über die EU an. Darüber sprechen wir mit dem Juraprofessor Martin Nettesheim. In Nordrhein-Westfalen will die Regierung Professoren an Unis disziplinieren und hat dafür nun einen Brandbrief kassiert. Die USA könnten eventuell TikTok verbieten. Und das ist nur ein Schauplatz für juristische Kämpfe um digitale Kommunikationsräume. Und jetzt, da sie schon wieder komplett out ist, sprechen auch wir endlich über Dubai-Schokolade.
Das Bundesverfassungsgericht.
Ja, und wir gehen direkt mal rein mit einem Fußballthema. Hendrik, da springt doch dein Herz höher, oder?
Warte ich die ganze Woche schon drauf. Jeder von euch hat ja seine Themen. Wenn Pia kommt, dann gibt es Autos und von dir gibt es Fußball. Es geht aber doch wohl ums Bundesverfassungsgericht, die Entscheidung vom Dienstag, Polizeikosten bei Hochrisikospielen abzuwälzen. Und daher ist es ja vielleicht doch ein bisschen spannend, oder?
Ja, also es geht auch nur ganz am Rande um Fußball, da hast du schon recht. Es geht eigentlich eher um hartes Verwaltungs-, Polizei- und Gebührenrecht. Wie hört sich das für dich an?
So, hartes Recht, da bin ich dabei.
Dachte ich mir schon. Also es ging im Kern in dem Verfahren um die Frage, ob Länder von den Fußballclubs, die Spiele austragen mit hohem Polizeieinsatz aufgrund bestimmter Risikofaktoren, gewaltbereiter Fans etc., zusätzliche Gebühren für Polizeieinsätze fordern dürfen. Also bei solchen Hochrisikospielen, da verursachen halt gewaltbereite Fans oder die Möglichkeit, dass die auflaufen, dass auch großes Polizeiaufgebot da sein muss. Da werden manchmal auch Hundertschaften noch aus anderen Bundesländern angefordert und so. Und das alles kostet sehr viel und Bremen wollte das eben nicht mehr und hat dann gesagt, das wälzen wir jetzt auf die Fußballclubs ab, auf die Deutsche Fußballliga in dem Fall. Und hat dann eine Norm in das bremische Gebühren- und Beitragsgesetz reingeschrieben. Paragraph 4 Absatz 4 ist es. Und danach wird für den polizeilichen Mehraufwand bei gewinnorientierten, erfahrungsgemäß gewaltgeneigten Großveranstaltungen mit mehr als 5000 Personen eine Gebühr erhoben, die sich dann nach dem Mehraufwand berechnet, der eben dafür entsteht, dass zusätzliche Polizeikräfte bereitgestellt werden müssen. Und die Norm ist zwar an sich offen formuliert, also Großveranstaltungen gewinnorientiert, aber es war von vornherein ganz klar, dabei geht es um den Fußball und dabei geht es in Bremen eben um Werder Bremen. Und ja, so nahm das Verfahren dann auch seinen Anfang. Im April 2015 war Anlass das sogenannte Nordderby. Hendrik, du kennst es als leidenschaftlicher Fan sicherlich.
Natürlich.
Zwischen SV Werder Bremen und dem Hamburger Sportverein. Rund 1000 Beamte waren damals im Einsatz. Wie gesagt, das kostet ein bisschen was. Die müssen ja auch alle verpflegt werden, die müssen untergebracht werden etc. Bremen hat daraufhin einen saftigen Gebührenbescheid erlassen in Höhe von 425.000 Euro an die DFL, die ja eben für die Organisation und für die Vermarktung des deutschen Profifußballs zuständig ist.
Warum an die DFL und nicht an den Verein?
Ja, kann man sich fragen. Bremen hat sich da einfach gemacht und hat gesagt, wir haben hier zwei Gebührenschuldner, da kann man sich das aussuchen, an wen wir die schicken. Die DFL ist dann natürlich dagegen vorgegangen, wollte sich das nicht gefallen lassen und ist vor dem VG auch erst erfolgreich gewesen damit. Das hatte Bedenken gegen diesen Gebührenbescheid. Dann aber vor dem OVG und auch vor dem Bundesverwaltungsgericht verloren. Und jetzt vor dem Bundesverfassungsgericht haben sie sich darauf gestützt, dass dieser Gebührenbescheid und eben auch die Urteile, die ihn bestätigt haben, ihre Grundrechte aus Artikel 12 Absatz 1, also die Berufsfreiheit, und Artikel 3 Absatz 1, den Gleichheitsgrundsatz, verletzt hätten.
So, jetzt komme ich mal ganz stumpf als nicht so großer Fußballfan und sage, naja Gott, diese Leute verursachen immer wieder Polizeieinsätze, dann müssen sie dafür bezahlen. Was genau ist denn jetzt falsch daran?
Ja, also zunächst einmal muss ich ja grundsätzlich für Polizeieinsätze nichts bezahlen, wenn ich sie jetzt nicht irgendwie schuldhaft verursache, wie zum Beispiel bei einem falschen Notruf oder sowas, also irgendwas Missbräuchlichem oder also sowas in der Art. Fußballspiele auszutragen ist ja nicht verboten. Im Gegenteil, das Bundesverfassungsgericht hat jetzt in dem Urteil sogar gesagt, es sei im Gemeinwohl, dass diese Spiele ausgetragen werden.
Ich merke schon, das wird eine schwierige Folge für mich heute.
Ja, da musst du jetzt durch, tut mir leid. Eigentliches Problem ist deswegen der Zusammenhang zwischen Spiel und Polizeieinsatz. Also der, worum man sich gestritten hat, ist, sind die Fußballclubs eigentlich jetzt wirklich verantwortlich für Fanrandale außerhalb des Stadions? Denn das ist halt der entscheidende Punkt hier. Die sagen, ja gut, klar, wir sorgen für die Sicherheit in unseren Stadien und auch im Stadionumfeld. Da gibt es Sicherheitsdienst und sowas. Da muss die Polizei jetzt nicht so viel machen. Aber das fängt da nicht an und hört da nicht auf, sondern die Fans, also gerade wenn das Auswärtsfans sind, die kommen ja von wo angereist, die fahren durch den Hauptbahnhof, die randalieren dann mitunter in der Straßenbahn schon. Also da gab es auch schon wüste Szenen in manchen Städten, wo dann Niesitzschalen rausgerissen wurden und sowas. Das sind natürlich auch nochmal andere Kosten, aber da muss auch die Polizei immer anrücken. Und die Fußballclubs haben natürlich gesagt, was sollen wir denn da machen? Also die Polizeieinsätze in der Stadt, sagen die, ist ja eigentlich eine allgemeine, aus Steuern zu finanzierende Aufgabe des Staates. Und es wären ja im Übrigen auch nicht die Clubs, die da eben für diese Einsätze sorgen, sondern eben diese einzelnen Gewalttäter.
Okay, aber die kommen natürlich schon wegen der Fußballspiele. Insofern kann man ja sagen, gibt es da nicht irgendwie so eine Art Verursachung?
Ja, das stimmt. Aber die Clubs bzw. DFL sagen, wir können da gar nichts dran machen, denn wir sind ja also berechtigt aufgrund, also die können ja auch die Berufsfreiheit für sich in Anspruch nehmen, Spiele zu organisieren. Wir haben aber auch kein Gewaltmonopol wie die Polizei. Das heißt, wir könnten auch gar nicht, selbst wenn wir wollten, jetzt irgendwie für Sicherheit im Bahnhof sorgen oder sonst wo und sagen dann, was sollen wir jetzt dagegen machen? Sollen wir jetzt aufhören, Spiele zu organisieren? Aber das ist jetzt sogar Gemeinwohl. Sollen wir irgendwie da unseren eigenen Sicherheitsdienst hinschicken? Können wir nicht. Die sagen, die Polizei ist ja dafür da, in den Städten für Sicherheit zu sorgen. Deswegen ist das eben so der Punkt, worum man sich da gestritten hat. Wie fern kann man die dafür heranziehen?
Okay, also es gibt den Grundsatz, der Steuerzahler muss das schon bezahlen, ne, weil Gemeinwohl und es gibt kein Gewaltmonopol für die Vereine, alles klar. Jetzt hat Bremen vor dem Bundesverfassungsgericht aber ja gewonnen. Das heißt, diese Gebühr konnte nicht beseitigt werden. Wie das?
Genau, das Bundesverfassungsgericht sagt zunächst mal, dass steuerfinanzierte staatliche Leistungen, wie zum Beispiel, dass eine Polizei für Sicherheit sorgt, nicht immer gebührenfrei sein müssten. Das zeige sie etwa daran, das fand ich einen ganz interessanten Hinweis, dass für den sogar ja auch grundrechtlich in Artikel 19 Absatz 4 abgesicherten Zugang zu Gerichten auch Gerichtsgebühren gefordert würden. Also fand ich eine ganz interessante Argumentation. Ich finde es jetzt nicht so 100% vergleichbar, weil das ist natürlich insofern anders, dass ich als Bürger da konkret eine staatliche Einrichtung zielgerichtet in Anspruch nehmen möchte, wozu ich ein Recht habe. Aber das ist natürlich ein bisschen anders gelagert, als wenn die Polizei kommt, weil ich irgendwo mittelbar was verursacht habe. Und die Gebühr muss ich ja verkürzt gesagt auch nur dann zahlen, wenn ich verliere. So, es braucht also jedenfalls eine besondere Begründung, warum die Vereine zahlen sollten. Das ist auch unstreitig, also das ist nicht so einfach geht. Die Begründung, die fußt jetzt auf dem sogenannten besonderen Näheverhältnis. Das hat auch schon das Bundesverwaltungsgericht den Veranstaltern unterstellt, also dieses Näheverhältnis zu den Polizeieinsätzen, die da entstehen. Das Bundesverwaltungsgericht hat dann noch vor allem gesagt, dass die Clubs ja Nutznießer der Polizeieinsätze wären und hiermit, das ist ja so ein bisschen das naheliegende Gerechtigkeitsargument, was ja diese ganzen Thematik zugrunde liegt, viel Geld verdienen. Ne? Also der Profifußball in Deutschland ist ein Milliardengeschäft, die machen riesige Umsätze und da liegt natürlich auch jetzt mal abseits von juristischer Argumentation immer so ein bisschen der Gedanke nahe, ja gut, also dann soll jetzt der Steuerzahler noch dafür sozusagen aufkommen, dass die mit diesen Spielen so viel Geld verdienen.
Ja, das ist so ein bisschen, hört sich fast ein bisschen wie so ein SPD-Argument an. Ne? Wenn du viel Geld hast, kannst du auch viel hergeben. Man merkt, ich bin vielleicht ein kleines bisschen im Wahlkampfstimmung.
Henrik ist im Wahlkampfmodus, ich merke schon.
Aber dennoch steckt da ja auch eine juristische Frage drin. Also ist es denn ein rechtliches Argument zu sagen, wer viel verdient, der muss auch für die Sicherheit zahlen und wer wenig verdient, nicht?
Ja, also ich gebe dir recht, ich hatte auch ein bisschen Schwierigkeiten mit diesem Argument. Das Bundesverwaltungsgericht sprach damals von Lastengerechtigkeit, Verteilung der Lastengerechtigkeit, was ich rechtlich mich ein bisschen schwer getan habe zuzuordnen. Das BFG macht jetzt auch einen etwas anderen Weg, und zwar über das Veranlasserprinzip. Allerdings with a twist, würde ich sagen. Und zwar indem die DFL oder die Vereine eine Veranstaltung durchführten, bei der von erhöhtem Gewaltpotenzial auszugehen sei, veranlassten sie eine deutlich gesteigerte staatliche Gefahrenvorsorge, womit sie begrenzte öffentliche Ressourcen in übermäßigem Umfang in Anspruch nehmen.
Also ist die DFL im polizeirechtlichen Duktus Störerin?
Genau das eben nicht. Allerdings sagt der Senat, dass die Veranstalter veranlassten, ohne im gefahrenabwehrrechtlichen Sinne Zweckveranlasser, ist das Stichwort, sein zu müssen, eine deutlich gesteigerte staatliche Gefahrenvorsorge, Sicherheitsvorsorge. Man trennt also die polizeirechtliche von der gebührenrechtlichen Veranlassung. Ich habe mich dazu auch mal noch im Nachgang der Entscheidung mit Bernd Höfer unterhalten, der in Karlsruhe für die DFL aufgetreten ist. Und der war auch einigermaßen überrascht von dieser Argumentation. Er sagt, das hätte man im Verfahren bisher so nicht gehört, dieses Argument. Das BVFG sagt im Übrigen auch, das ist ein ganz gutes Argument, wie ich finde, weil es geht ja immer ein bisschen darum, was ist allgemeine Sicherheit und was ist jetzt spezifisch durch dieses Fußballspiel verursacht, lässt sich das trennen. Die sagen, ja, die Sicherheitslage, für die allgemein die Polizei ohne Gebühren sorgen muss, ist eine andere als die, wenn ein Hochrisikospiel stattfindet. Also die sagen, man kann sehr wohl trennen zwischen allgemeiner Sicherheit und Gewährleistung der Sicherheit, damit so ein Spiel ohne Zwischenfälle stattfinden kann. Ein anderes Argument war übrigens, also was die DFL angeführt hat, war noch die unbestimmte Gebührenhöhe. Das heißt, die kriegen ja im Endeffekt einen Gebührenbescheid, wo eine konkrete Zahl drinsteht, in diesem Fall 425.000 Euro. Aber das weiß man ja vorher nicht, wie viel das kostet. Vor allem ist das ja auch immer abhängig von der polizeilichen Einsatzplanung, also was die glauben, wie viel man braucht. Oft ist es, glaube ich, auch so, dass da ein bisschen mehr bestellt wird vorsorglich, als im Endeffekt gebraucht wird an Einsatzkräften. Und das sei eben völlig unvorhersehbar für den Gebührenschuldner oder die Schuldnerin, in dem Fall die DFL. Das BVFG sagt dazu ganz klar, es muss auch nicht sein. Also es muss nicht so genau vorhersehbar sein. Die Norm sei so gefasst, dass zumindest ein kleiner Kreis an Abgabepflichtigen die auf ihn entfallenden Abgaben in grobem Umfang vorhersehen könne. Also sprich, die Clubs und die DFL, die haben gewisse Erfahrungswerte, sagt das BVFG. Und dann könnt ihr euch zumindest ein grobes Bild davon machen, was dahinter aber rauskommt.
Ich habe ein bisschen das Gefühl, dass gerade einige Doktoranden daran sitzen, ihre Gliederung zu machen für ihre nächste Dissertation, weil dieses Auseinanderfallen von sozusagen Zweckveranlassung im polizeirechtlichen Sinne und gebührenrechtlichen Sinne, das scheint mir ja doch irgendwie Neuland zu sein. Was ist denn jetzt die konkrete Folge? Ziehen jetzt andere Bundesländer nach? Wird der arme Profifußball, der schon so viel durchlitten hat, nun bankrott gehen?
Ich merke, das Mitleid ist echt bei dir. Also andere Bundesländer wollen wohl auch nachziehen. Also Niedersachsen und Hamburg haben wohl schon so ein bisschen angedeutet, dass sie sich das vorstellen könnten, haben das Urteil natürlich erstmal abgewartet. Es gibt aber noch eine andere Idee. Der Bremer Innensenator Ulrich Meurer, ein SPDler übrigens, Henrik, der hat schon länger für die Idee eines Fonds geworben, in den alle Bundesliga-Clubs dann einzahlen könnten. Also na, vielleicht, wenn man so will, Schuldenvergemeinschaftung. Und auch Innenministerin Faeser, wiederum von der SPD, es ist wirklich heute ein harter Tag für dich, Henrik, fordert Schulterschluss mit den Vereinen. Also vielleicht ist das auch so ein bisschen so ein so eine Aufforderung zur Solidarität und zum Kompromiss so ein bisschen. Man muss jetzt abwarten, aber ich denke, es ist gut möglich nach diesem Urteil, dass die DFL sich darauf einlässt, weil was will sie jetzt groß machen?
Und dann stellt sich ja natürlich die Frage, ob das Urteil jetzt nur für den Fußball eine Rolle spielt oder ob das vielleicht auch weitere Wellen schlägt im Gebühren- und Polizeirecht.
Ja, genau, das ist auch sowas, was natürlich immer mitschwang bei dem Thema, wenn darüber gesprochen wurde. Also es gibt ja verschiedene Szenarien. Die Bremer Regelung selber ist ja schon nicht fußballspezifisch. Manche Basketballclubs, habe ich jetzt gelesen, machen sich schon Sorgen, wo man denken würde, da gibt's doch keine Hochrisikospiele. Die sagen, ja doch, es gibt manchmal auch da internationale Spiele, wo Fans aus dem Ausland zum Beispiel kommen. Da ist es wohl auch schon mal zu Randale und größeren Polizeieinsätzen gekommen. Also andere Sportarten sind da auch nicht ganz frei von. Aber es gibt ja auch andere Großveranstaltungen. Man stelle sich vor, das Oktoberfest, da kommt mal jemand auf die Idee, wer auch immer, wer das veranstaltet, für die, ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht genau, aber für die Polizeieinsätze dann zahlen zu lassen. Das ist ja auch eine gefahrgeneigte Großveranstaltung, würde ich mal sagen, oder?
Mhm. Ja, also nach allem, was ich war noch nie da selbst, aber nach allem, was man mitbekommt, ist das ziemlich gefahrgeneigt, ja.
Ja, also ich habe es auch bisher gemieden, muss ich sagen, aber man hört ja so einiges und sieht so einiges. Naja, aber was vielleicht noch wichtiger ist, hinter der ganzen Geschichte steht ja auch noch eine etwas grundsätzlichere Frage. Und zwar die danach, wie der Staat eigentlich seine Grundaufgaben finanziert. Denn es geht ja hier letzten Endes darum, der Staat gewährleistet Sicherheit und jemand muss jetzt dafür zahlen. Also die Frage, was macht er nur gegen Gebühr, was ist aus Steuermitteln finanziert? Das BVFG selbst geht ja schon seit langem vom Prinzip des sogenannten Steuerstaates aus, das ist auch der Finanzverfassung der Bundesrepublik zugrunde legt. Also die Vorstellung, dass die Finanzierung der staatlichen Aufgaben in Bund und Ländern einschließlich der Gemeinden in erster Linie aus dem Ertrag der in Artikel 105 fortfolgende Grundgesetz geregelten Einnahmequellen erfolgt. Das hat das BVFG immer so gesagt. Wer es nachlesen will, die wunderschön betitelte Wasserpfennig-Entscheidung von 1995. Also Sicherheit und Ordnung zu gewährleisten ist ja erstmal eine genuine Staatsaufgabe, vielleicht sogar die ursprünglichste Staatsaufgabe, wenn man so will. Da kann man natürlich schon fragen, mit welcher Begründung sich in anderen Fällen jetzt argumentieren ließe, dass man als Bürger oder Unternehmen auch dafür zahlen muss. Man könnte ketzerisch fragen, vielleicht für Schulen, wenn man genug Geld hat, was weiß ich.
Du machst hier die richtig polarisierenden Themen auf, ich merke das schon.
Ich sage, ich will nur, ich überspitze das jetzt so ein bisschen, um einfach so auf das Problem hinzuweisen, ja. Also, aber das ist natürlich so eine Frage. Also, kommt der Staat vielleicht auf Ideen jetzt mit dieser Entscheidung im Rücken, für was auch immer wir es uns vielleicht noch gar nicht vorstellen könnten, dann auch in Zukunft irgendwie Gebühren zu verlangen, wenn man sagt, da besteht irgendwie so ein spezifischer Zusammenhang.
Na ja gut, der Staat sucht ja händeringend nach Einnahmequellen. Da kann man sich jetzt gut mit Robert Habeck gerade unterhalten.
Insofern, ja, genau, also gerade in Zeiten Klammer Haushaltslage, ne?
Die ist überhaupt nicht so klammer, aber jetzt kommen wir wirklich in den Wahlkampf rein. Das sollten wir vielleicht dann doch vermeiden. Aber sagen wir so, ich habe ja durchaus ein Herz für Basel-Veranstaltungen, weil die ja auch irgendwie Demokratie stabilisieren und das Momentum entwickeln. Glaube ich jedenfalls, rede ich mir ein, weil ich ansonsten dieses ganze Fußballphänomen nicht einsortiert kriege für mich. Insofern ist es sicherlich auch ganz gut, wenn man dann eine goldene Mitte findet. Also ich denke schon, dass man angesichts dessen, was Profifußball so verdient, da nur Gebührentatbestand schaffen sollte. Ja, also das ist ja auch kein da draußen, dem kleinen Mann auf der Straße, man merkt, ich bin wirklich im Wahlkampfmodus, noch vermittelbar, dass das nicht möglich sein soll und das jetzt vergleichbar sei mit anderen Fällen. Das finde ich schon nachvollziehbar. Also ich bin ganz zufrieden mit dieser Entscheidung. Scheint auch gerecht zu sein, oder?
Ja, sicher. Also das Gerechtigkeitsargument sehe ich auf jeden Fall. Das ist natürlich so ein bisschen, also ich finde die dogmatischen Bedenken daran, die haben mich im Vorhinein schon überzeugt. Jetzt bin ich natürlich völlig anderer Meinung, nachdem der Senat so entschieden hat. Mhm. Aber nee, also klar, man kann natürlich immer sagen, ja, das ist gerecht, dass der Steuerzahler nicht die Kosten der die reichen Fußballvereine verursachen, irgendwie tragen muss im Endeffekt. Aber natürlich darf man sich auch nicht zu sehr davon leiten lassen, dass man immer sagt, ja, aber die haben ja so viel und dann müssen sie aber, dass man dann nicht sozusagen grundlegende Prinzipien aufgibt, wie eben die steuerfinanzierten staatlichen Aufgaben. Aber du hast sicherlich recht, da gibt's einfach so eine Linie, die man ein Stück weit verschieben kann. Das ist jetzt keine Schwarz-Weiß-Frage, das ist eher eine graduelle Frage, weil es gibt ja eben auch, wo das BfG auch darauf hingewiesen hat, andere Bereiche, wo der Staat eben Gebühren verlangen kann. Also da sind wir ja gar nicht von weg.
Werden die Tickets denn jetzt teurer?
Ja, das ist die wichtigste Frage für dich jetzt, glaube ich. Muss ich jetzt mehr für Tickets zahlen? Ich glaube, das musst du abwarten, Hendrik. Also die Vereine haben jetzt noch nichts dazu gesagt, ob sie die Kosten umlegen werden. Aber ich halte das jetzt auch nicht für undenkbar. Andererseits muss man natürlich auch, oder um vielleicht Pia einmal zu Wort kommen zu lassen heute, wo kämen wir denn da hin?
Das stimmt. Wir denken die ganze Zeit an dich, Pia. Während wir diesen Podcast machen, nichts anderes in unseren Köpfen. Gut, dann kommen wir zum nächsten Thema. Und da geht's um dies.
Wie meinen?
Max, das nächste Thema kommt aus der Beck aktuell Redaktion. Normalerweise berichten wir ja selten über Schlussanträge am Europäischen Gerichtshof, aber die Schlussanträge vom Generalanwalt Nicolas Emilio zur dänischen Klage gegen die Mindestlohnrichtlinie nehmen uns dann doch beschäftigt. Emilio sagt, die Richtlinie verletze die Subsidiarität und er empfiehlt deren Annullierung.
Jo, das hat schon Feuer, finde ich, diese Aussage. Also bislang schien der EuGH ja eher so eine Art Integrationsmotor zu sein, der nicht stottern kann. Also dass die EU eventuell mehr reguliert, als sie darf, das war ja bisher eher so ein Thema politischer Debatten, fand ich. Und gut, die Union, die AfD erst recht trommeln ja für mehr Widerstand gegen EU-Überregulierung. Bei der AfD ist das ja gar nichts Neues, aber auch die Union fordert in ihrem aktuellen Wahlprogramm an einigen Stellen auch weniger Regulierung und will dazu das Instrument der Subsidiaritätsrüge weiterentwickeln und zugleich vereinfachen. Ist auch keine ganz neue Unionsforderung. Also da bewegt sich auch in Deutschland schon so ein bisschen was in diese Richtung.
Genau, also es ist kein Wahlkampfschlager, den Sie jetzt ausgebuddelt haben, aber es fällt natürlich auf neuen Boden. Wir erleben global so eine Art politische Schubumkehr nach rechts und jetzt gibt es vielleicht eine Schubumkehr auch in Luxemburg. Ich habe dazu am Donnerstagmorgen mit Professor Dr. Martin Nettesheim von der Uni Tübingen konferiert und ihn gefragt, was hintersteckt hinter diesen bemerkenswerten Schlussanträgen. Professor Nettesheim, herzlich willkommen.
Ja, ich freue mich, bei Ihnen heute im Backblock zu sein.
Vielen Dank. Wir freuen uns natürlich auch. Wir haben jetzt diese Schlussanträge des Generalanwalts. Bleiben wir erstmal ganz kurz bei der juristischen Ebene. An sich klingt es ja eindeutig, wie die Rechtslage ist. Wir haben den AEUV, der spricht davon, dass Arbeitsbedingungen reguliert werden dürfen, aber eben ausdrücklich nicht die Bezahlung. Wie bewerten Sie jetzt diese Schlussanträge erst einmal juristisch?
Es ist wirklich ein ganz interessanter Vorgang. Es ist ein Vorgang, den man so nicht erwartet hätte. Ich habe inzwischen auch aus Luxemburg gehört, dass man etwas überrascht war darüber, was da jetzt am letzten Dienstag kam. Der Vorgang und die Schlussanträge des Generalanwalts haben ja einen Hintergrund. Der Europäische Gerichtshof und auch die Europäische Kommission haben sich mit diesem Artikel 153 ja schon länger befasst und eigentlich immer daran gearbeitet, diese Ausnahmen, vor allem der 153 Absatz 5, eben klein zu machen, klein zu reden und eine Dogmatik zu entwickeln, die dazu führt, dass man letztlich eben auf Englisch jetzt Pay, sozusagen die Bezahlung, nur so verstehen kann, dass es um die Höhe der Bezahlung geht. Diese Dogmatik wurde dann auch im Gesetzgebungsverfahren für die hier jetzt eben zu überprüfende Richtlinie verwandt, um zu sagen, dass es ja nicht um die Höhe geht. Es wird ja nicht gesagt 15 Euro oder irgendwas, sondern eben nur die Bedingungen und die Prozesse der Festlegung dieser Höhe. Das, so das Argument, sei eben von der Ausnahme nicht erfasst. Und dem stellte eben jetzt der Generalanwalt in auch für mich überraschender Weise letztlich eine andere Interpretation entgegen, eine Interpretation, die auf der Idee beruht, dass mitgliedstaatliche Schutzräume auch wirklich ernst zu nehmen sind. Die Idee, dass man diesen Competence Creep, den wir da auf so vielen Ebenen und in so vielen Bereichen beobachten, dass man den also jedenfalls in diesem Bereich nicht einfach fortsetzen sollte. Er räumt auch wirklich schon begrifflich sehr stark mit diesen Versuchen auf, ist sehr deutlich in der Art, wie er da eben diese Versuche einer Kompetenzausweitung zurückweist und am Ende eben sagt, Bezahlung kann nur, wenn es sinnvoll ist, eben auch die Modalitäten der Festlegung umfassen. Insofern ist es also wirklich eine Entscheidung, die jedenfalls mal an einem kleinen Punkt diese große Frage aufwirft, wie man eigentlich mit dem Vertrag umgeht und ob dieser Competence Creep, ich habe es ja gesagt, eben wirklich eine angemessene Form der Weiterentwicklung der Europäischen Union ist.
Das klingt durchaus nach einer politischen Entscheidung. Deswegen bleiben wir mal ganz kurz institutionell, bevor wir uns vielleicht noch anschauen, was das sozialrechtlich jetzt eigentlich bedeutet. Das Ganze fällt jetzt ja in eine Zeit des ja erstarkenden Nationalismus, wo auch verschiedene Parteien im rechten bis rechtsextremen Spektrum die Subsidiarität einfordern. Die AfD hat diverse Initiativen auf den Weg gebracht, vorher schon mal eine Subsidiaritätsklage einzureichen, immer ohne Erfolg in Deutschland. CDU, CSU haben in ihrem europäischen Leitbild, aber auch in ihrem Grundsatzprogramm festgelegt, dass sie die Subsidiarität stärken wollen. Sowohl in der Form der Rüge, also im parlamentarischen Verfahren, als auch durch Gerichte. Inwiefern ist das jetzt also ein politisches Statement und ist das Folge dieser politischen Entwicklung oder ist das eine eigenständige Initiative? Lässt sich das irgendwie einordnen?
Ich würde in der Tat denken, dass man das in diese von Ihnen gerade geschilderten größeren Zusammenhänge hineinlesen muss. Dass vielleicht auch in Luxemburg inzwischen jedenfalls manche der Akteure im Gericht, auch im Generalamt ist ja ein gleichwertiges Mitglied des Gerichtshofs mit einer eben besonderen Rolle, doch darüber nachdenken, wie man Europa wirklich zukunftsfest machen kann, um mal diesen populären Begriff jetzt zu verwenden. Ob es eben wirklich sinnvoll ist, wenn man in diesen Bereichen, wo es ja doch um hochgradig partikulare Fragen geht, Fragen auch, die stark mit der Rechtskultur, auch Wirtschaftskultur der betreffenden Mitgliedstaaten verknüpft sind, jetzt so eine Art expertokratisch-technokratischen Rahmen festlegen will, wie das sozusagen dann geregelt werden muss. Ob das jetzt wirklich längerfristige und über den konkreten Fall hinausgehende Spuren hinterlassen wird, erscheint mir sehr unklar. Man muss zunächst sehen, dass es ja bislang nur ein Schlussantrag ist. Man kann nicht absehen, wie die große Kammer, die das machen wird, dann jetzt hier in dieser Sache wirklich entscheiden wird. Ich höre aus dem Gerichtshof, dass es eben da doch erhebliche Meinungsverschiedenheiten in diesen Fragen gibt. Ob am Ende möglicherweise eben 8-7, 9-6 oder eine andere Mehrheit sich dann doch gegen eine solche Restriktivität subjektive Lesart der Kompetenzen aussprechen wird, ist nicht klar. Ich könnte aber mir vorstellen, dass es eben doch weiter sozusagen bei den Richtern eine starke Stimmung gibt, eben dann doch jetzt nicht hier gegenzusteuern. Was interessant ist, wenn ich das auch noch aufnehmen darf, ist, dass die Idee der Subsidiarität im formalen Sinne, also Artikel 5 EUV, in dem Verfahren keine Rolle spielt. Weder Dänemark hat, soweit es erkennbar ist, diesen Topos gebracht, noch wird er vom Generalanwalt instrumentalisiert oder angeführt. Es scheint also so, und auch das hört man aus dem Gerichtshof, dass also die Idee der formalen Subsidiaritätsgrenze dann auch prozeduralisiert über diese Rügen, die auch in der deutschen Politik immer wieder eine Rolle spielen, dass die in Luxemburg keine große Rolle spielen.
Können Sie noch einmal kurz abgrenzen, die formale und die materielle Subsidiarität, damit wir alle an Bord haben?
Ja, also materiell eben diese Idee, dass es juristische Kriterien dafür geben könnte, was die Europäische Union wirklich besser machen kann und was sinnvollerweise bei den Mitgliedstaaten bleibt. Wir haben jetzt seit 1993, also das ist jetzt über 30 Jahre her, eben diese Diskussion über diese Standards und müssen, wenn man realistisches eben sagen, dass diese Fragen eben nicht nur hochgradig politisch sind, sondern letztlich eben auch das Framing der Frage, sozusagen welche Idee von Europa man hat, letztlich entscheidet, was besser in Europa gemacht werden kann und was eben bei den Mitgliedstaaten bleiben kann. Ich glaube also nicht, obwohl ich weiß, dass manche meiner Kollegen das anders sehen, dass man also in diesem Bereich juristisch jetzt eben harte operative, daneben auch irgendwie anzuwendende materielle Standards entwickeln kann. Die prozedurale Seite bezieht sich daneben auf das zunächst im Amsterdam-Vertrag und dann später eben auch jetzt im Lissabon-Vertrag eingeführte Verfahren von Subsidiaritätsrügen, also der Idee, dass man hier die betroffenen Akteure, also vor allem eben die nationalen Parlamente und zweiten Kammern, in die Lage versetzt, bei Gedenken gegen die Subsidiarität vorzugehen. Wenn aber die materiellen Standards unklar sind, bleibt eben auch unklar, wann man dieses Instrument wieder prozedural verwenden sollte. Wie gesagt, ich finde vielen in den Brüsseler Kreisen und habe das Gefühl, dass man in Deutschland mit einer Wiedererweckung dieser Forderung, wir brauchen Subsidiarität, dort nicht viel erreichen wird. Ich glaube eher, also um auch ein bisschen konstruktiv und positiv zu sein, dass man eigentlich eben die Idee aufgreifen sollte, wie ein Wirtschaftssystem sinnvoll so reguliert wird, dass wir eben dieses Ziel der Stärkung der europäischen Wettbewerbsfähigkeit erreichen. Das muss ja, glaube ich, wirklich unser Hauptanliegen sein, dass wir da nicht weiter in den USA zurückfallen und diese Konflikte, die damit ja verbunden sind, jedenfalls absehbar verbunden sein werden, dass wir die da sozusagen bewältigen. Und wenn man so vor, kann man eben wirklich tiefe Zweifel dran haben, ob man da so ein Korsett für Verfahren eines Mindestlohns braucht, das uns eine Europäische Union da aufzwingt.
Glauben Sie denn, dass diese Schlussanträge und gegebenenfalls eine Entscheidung natürlich erst recht dann eine Ermunterung sein könnte für Mitgliedstaaten oder auch andere Parteien hier in Deutschland, das Instrument der Subsidiaritätsklage häufiger anzuwenden?
Ja, also jedenfalls wäre, glaube ich, die Sensibilität geweckt, dass man die Kompetenzgrenzen der Europäischen Union vielleicht doch ernster nehmen sollte, als es eben in der Vergangenheit in den verschiedenen Bereichen, bis hin eben zur Rolle der Europäischen Zentralbank, der Fall war. Ich bin aber nicht sicher, ob sich das wirklich jetzt populistisch im allgemeinen politischen Diskurs wirklich in erfolgsversprechend verarbeiten lässt, dass man da also mit Vorstößen irgendwie Erfolg hat. Wir reden ja, es klang ja auch anfangs durch, über ein hochgradig technisches Problem der Auslegung von Kompetenznormen und innerhalb einer Kompetenznorm. Was bedeuten die jeweiligen Kompetenztatbestände? Was bedeutet dann noch die Ausnahme? Wie soll das, so meine Einschätzung, sinnvollerweise dann eben in eine politische Diskussion überführt werden? Dass man vielleicht dann sozusagen ein Europa-Bashing weiter betreiben kann, scheint denkbar. Aber dann könnte man ja entgegenhalten, ja, es ist ja, gerade wenn die Entscheidung des EuGHs entsprechend ausgeht, die Europäer selbst haben ja auch erkannt, dass es eben nicht so weitergeht. Mhm. Also vielleicht federt das eher dann diesen Populismus ab.
Das ist sehr optimistisch. Die Erfahrung zeigt ja, dass Populisten da sehr flexibel sind, was die Anerkennung für Gerichte angeht. Beim Bundesverfassungsgericht sehen wir das ja auch immer wieder. Kommen wir von der politischen Ebene nochmal auf die harte juristische Realität. Welche Auswirkungen hat denn so ein Urteil, wenn es denn in diesem Sinne jetzt ergehen würde, auf das deutsche Sozialrecht?
Es wäre letztlich ja nur eben die Erhaltung einer Freiheit, die man vor dem Erlass dieser Richtlinie auch hatte. Es ist dann eben so, im Zentrum dieser Richtlinie steht ja nach Artikel 5 eben dieses Verfahren der Festlegung von Mindestlöhnen, auch eine Vielzahl von Topoi, die da einfließen müssen und dann eben leitend sein sollten. Das Ziel der Richtlinie ist offensichtlich, es sind sozialpolitische Ziele, die man gut finden kann oder nicht, eben letztlich den Lohnabstand zu erhöhen, die sozusagen die Situation des Working Poor zu aufzufangen und zu verringern. In dem Kontext dann auch das wird offensichtlich gesagt, eine Tarifbindungsquote von 80% zu erreichen. Das ist sozusagen irgendwie das Ziel. Wenn das jetzt wegfällt, könnte man eben zunächst mal sagen, wir stehen so da wie zuvor. Die für mich schwierige Frage ist, ob sozusagen dieser Wegfall dazu führt, dass man jetzt denkt, die dahinterstehenden Ziele spielen keine Rolle mehr, jedenfalls in der Weise wie bisher, oder ob man die nicht weiter verfolgen sollte. Und ich würde eben sagen, man sollte sie weiter verfolgen, allerdings eben dann auf nationaler Ebene.
Das heißt, das Spielfeld wird eröffnet für eine intensivere Debatte über den Mindestlohn, die wir ja sowieso schon haben. Der Bundeskanzler ist dann nach Einschätzung mancher Beobachter unter anderem mit seinem Mindestlohnversprechen Bundeskanzler geworden und stellt es jetzt an, wieder einer zu werden mit demselben Versprechen. Ja. Insofern könnte es nochmal eine politische Debatte geben, oder?
Genau, es würde jedenfalls, ich spreche jetzt als Jurist, Raum für eine politische Debatte geben, die wir führen sollten. Ich denke, dass man vielleicht eben auch, gerade wenn gesagt wird, dass das Aufgabe der Mitgliedstaaten bleiben soll, das wäre ja sozusagen die Konsequenz einer Entscheidung des Gerichtshofs, der dem Generalanwalt folgt, dass man dann eben vielleicht auch mal guckt, was andere Mitgliedstaaten machen und da im Sinne eines Best Practice Approaches mal eben auch von anderen lernen kann. Ich meine, dass wir manchmal diese Diskussion dann doch zu tunnelartig führen und nicht erkennen, dass vielleicht andere Staaten, auch kleinere Staaten, uns etwas vorleben, von dem wir lernen könnten.
Vielen Dank, das sind wunderbare Schlussworte. Professor Nettesheim, vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben.
Ich habe mich sehr gefreut, bei Ihnen zu sein. Ich bin auch gerne wieder in Zukunft bei Ihnen. Dankeschön.
Der Aufreger der Woche.
In NRW plant die Regierung ein neues Gesetz, das manche als Woke-Wahnsinn beschreiben. Professoren sollen bei Grenzüberschreitungen bestraft werden können. Es geht vordergründig jedenfalls um Sicherheit an Hochschulen. Doch inzwischen trägt das Thema grundsätzliche kulturkämpferische Züge. Max, was genau ist passiert?
Also es geht um das sogenannte Hochschulstärkungsgesetz, das in den Augen einiger jetzt zum Wissenschaftsschwächungsgesetz geworden ist, wenn ich das so formulieren darf. Also das ist eigentlich gar nicht so neu, das stammt aus Dezember, kurz vor Weihnachten. Ich glaube am 18. Dezember ist auf verfassungsblog.de ein Aufruf veröffentlicht worden, in dem Verfassungsrechtlerinnen und Verfassungsrechtler aus allen juristischen Fakultäten des Landes NRW die Wissenschaftsministerin des Landes, also Ina Brandes von der CDU, aufgefordert haben, dieses Gesetz wieder zurückzuziehen. Das hatte erstmal 46 Erstunterzeichner, dieser Aufruf. Nun haben mittlerweile 168 Leute diesen Aufruf unterzeichnet. Und die FAZ hatte jetzt diese Woche nochmal die immer stärker werdende Kritik an diesem Gesetz aufgegriffen. Den Artikel packen wir euch nochmal in die Shownotes. Zu den Unterzeichnern gehören übrigens auch zahlreiche sehr prominente Namen, also der Stefan Huster, Nora Markert, Christoph und Sophie Schönberger, Angelika Nussberger, also das sind jetzt auch nicht nur Leute, die man vielleicht dem erzkonservativen Staatsrechtler-Spektrum zuordnen würde. Und man kann das wohl getrost als Brandbrief bezeichnen, denn sie schreiben, sie seien in großer Sorge, dass ein nicht wieder gutzumachender Schaden droht, so heißt es. Und der Gesetzentwurf sei von einem, Zitat, tiefen Misstrauen gegen die Selbstverwaltung in Forschung und Lehre durchzogen und etabliert gefährliche Instrumente, die Innovation und Engagement beschädigen werden.
So, also viel Aufregung. Was steht denn da nun ganz konkret drin, worüber die Unterzeichner sich so echauffieren?
Also es geht vor allem um die Paragraphen 84 bis 97 dieser Gesetzesnovelle, und da geht es um das Hochschulsicherheitsrecht. Das hat eigentlich zum Ziel, Machtmissbrauch zu verhindern. Also Profs, die ihre Macht missbrauchen, die sollen mit Konsequenzen rechnen müssen. In diesem Sicherheitsrecht soll daher geregelt werden, dass die Hochschulen bei frühen zureichenden tatsächlichen Anhaltspunkten für einen möglichen Redlichkeits- oder Sicherheitsverstoß bestimmte Eingriffs- und Sanktionsrechte haben. Und das kann teilweise relativ drastisch sein, also von Campus bis Kontaktverboten, Besoldungskürzungen, Laufbahnrückstufungen, Entzug der Lehr- oder Prüfungsbefugnis oder auch Exmatrikulation bei eingeschriebenen Personen.
Und was ist so ein Redlichkeits- oder Sicherheitsverstoß?
Ja, das ist genau das Problem an der Geschichte. Die Kritik ist, dass man mit einer solchen Regelung zu so einer Art Verdachts- und Akkusationskultur kommt. Also sozusagen diskriminiert ist, wer sich diskriminiert fühlt und der ist dann im Recht. Und die Person, die dann bezichtigt wird, jemanden diskriminiert oder anderweitig irgendwie ungebührlich behandelt zu haben, hat dann Schwierigkeiten, sich zu wehren und ist erstmal sozusagen der Buhmann. Das führt dazu, dass dann sozusagen sehr, sehr viel, sehr, sehr weitgehend sanktioniert werden darf, ohne dass man vielleicht viel dagegen unternehmen kann als Betroffener. Professor Dr. Julian Krüpper von der Ruhr-Uni Bochum wird in der FAZ zitiert, das Gesetz lässt es als Möglichkeit jedenfalls zu und wird, das ist zu befürchten, in der ein oder anderen ambitionierten Hochschulverwaltung vielleicht auch genauso verstanden. Außerdem hat Krüpper in einem Kommentar unter dem Verfassungsblog-Artikel, wo er sich mit Kritik auseinandersetzte von jemandem, der das kommentiert hatte, geschrieben, dass sich dieses Sicherheitsrecht auch keineswegs nur gegen Professoren und damit gegen Leute in Machtpositionen richte, sondern dieser Entwurf, also dieses Sicherheitsrecht, adressiere unter anderem auch zum Beispiel Studenten oder wissenschaftliche Mitarbeiter, was die Ministerin in ihrer Kommunikation unterschlage, wirft er hier vor. Er schreibt, damit wird jedermanns Kommunikation in der Hochschule, im Hörsaal, im Seminar, in der Mensa, in den Gremien, beim Hochschulsport künftig disziplinarisch kontrolliert. Und er weist dazu auch auf aktuelle Aufregerthemen hin, wie Ukraine-Krieg, Gaza-Konflikt, Pluralität der Geschlechterordnung, hat er noch gesagt. Also all das könnte sozusagen Anlass für sowas sein, dass für solche Konflikte. Und man kann sich jetzt vorstellen, in Studi mit, ich weiß nicht, Justice for Gaza Aufkleber in der Bibliothek oder so auf seinem Laptop, der könnte dann vielleicht irgendwie diszipliniert werden. Das ist zumindest die Befürchtung.
Das ist so wie eine krasse Entwicklung und erinnert ein bisschen an den Streit mit der Staatssekretärin und möglichen Förderungen von Hochschullehrern und den Prüfauftrag im Ministerium von Sabine Döring, also der Staatssekretärin.
Ja.
Was sagt denn die Ministerin zu den Vorwürfen jetzt? Also die Ministerin in NRW.
Frau Brandes stellt sich dem entgegen und sagt, also was jetzt Unrecht ist, wird auch danach Unrecht sein. Was jetzt zulässig und richtig ist, wird auch zulässig und richtig sein. Das beteuert sie. Es gehe nicht darum, wissenschaftliche Debatten zu verhindern. Die Freiheit der Professoren soll erhalten bleiben. Und wer falsche Beschuldigungen erhebe, der habe ja auch mit Konsequenzen zu rechnen, sagt sie.
So, und jetzt haben wir eben schon über den anderen Wissenschaftsstreit, den wir hier in Deutschland hatten, gesprochen. Aber im Grunde erinnert es ja vor allen Dingen auch an das, was an amerikanischen Hochschulen passiert.
Ja, das habe ich auch direkt gedacht, als ich das gelesen habe. Das ist ja schon seit Jahren ein Riesenthema da und hat auch schon für ganz andere Verwerfungen gesorgt. Also unter anderem musste ja jetzt Anfang vergangenen Jahres Claudine Gray zurücktreten, damals Präsidentin der renommierten Elite-Universität Harvard. Unter anderem, weil sie, glaube ich, in der Kongressanhörung war, dass Antisemitismus in ihrer Hochschule verharmlost haben solle. Also das ist ja gerade auch im Zusammenhang mit dem Gaza-Konflikt, hat man ja viel darüber gelesen, dass da an den amerikanischen Hochschulen sehr große Gräben aufgebrochen sind. Aber auch sonst ist das Thema Diskriminierung, Hass, Cancel Culture am Campus dort ein riesengroßes Thema, viel größer nach meinem Eindruck jedenfalls, als es hier momentan noch ist. Wobei ja auch hier schon manchmal so erste, also du hast ja eben auch schon mal angesprochen, so ein Thema, erste Andeutung da in die Richtung gehen. Die Unis sind daher also in den USA für die Rechten und Konservativen schon so eine Art Symbol für alles Woke und diesen Woke-Wahnsinn, wie du gesagt hast, und Linke geworden. Und haben sich dadurch auch, glaube ich, ein Stück weit wirklich entkoppelt oder sind entkoppelt worden von großen Teilen des restlichen Landes, was, glaube ich, auch keine gute Entwicklung ist.
Nein, es scheint geradezu ein Vergrößerungsglas zu sein für die Polarisierung, die wir erleben. Ich meine, ich erinnere daran, dass Alice Weidel in ihrer Parteitagsrede gesagt hat, diese Woke-Professoren, die werde man irgendwie alle abschaffen, wenn man an der Macht sei. Ja, talking about Wissenschaftsfreiheit. Wollen wir hoffen, dass uns die Entwicklung erspart bleibt, aber ich sehe da ein bisschen mit Skepsis in die Zukunft.
Ja, ich auch.
So, die Hochschulen erlauben mir eine moderative Brücke zum nächsten Thema Social Media und die Meinungsfreiheit.
Die große, weite Welt.
Mehr als 60 Hochschulen wollen Twitter verlassen, das aber jetzt ja X heißt, wie Exodus oder Exit. Auch darüber ist nun Streit ausgebrochen. Alice Weidel, die wir eben gerade schon im Programm hatten, von der AfD sagt nun, die Unis würden die Meinungsfreiheit verachten. Man fragt sich, ob Weidels Diktum auch für den Bundesgerichtshof gilt. Auch der hat X nämlich nun verlassen. Max, du hast es genauer aufgeschrieben und auch dort nachgefragt, warum das so ist, ob der BGH also X verlässt, weil Musk jetzt so schlimm geworden ist oder so viel Hass und Hetze ist oder was die anderen alle gesagt haben. Der hat aber nicht geantwortet, oder?
Ja, also man hat mir schon geantwortet, allerdings war die Antwort dann ein bisschen an meiner Frage vorbei, denn ich habe schon explizit danach gefragt, ob das jetzt irgendwas mit der Entwicklung der Plattform zu tun hat oder mit Elon Musk. Andere Institutionen, die jetzt auch öffentlichkeitswirksam Twitter verlassen haben, haben sich ja darauf bezogen explizit. Mhm. Und die Antwort vom BGH war dann relativ dünn und man hat einfach nur gesagt, ja, nee, nee, noch nicht mal, sondern es war einfach nur die Antwort, Mastodon ist auch toll, hat sich gut entwickelt und das reicht uns für unsere Social-Media-Präsenz. Im Übrigen können Sie ja unsere Pressemitteilung auch noch irgendwie anders beziehen. Das war so die Antwort.
Ja, Mastodon, die Plattform, die auch von der EU-Kommission bevorzugt wird, sonst aber, glaube ich, von praktisch niemandem. Also wahrscheinlich folgen die sich da alle gegenseitig. Wie auch immer, Bundesministerin Frau Faeser, Nancy Faeser ist auch übrigens gegangen, zuvor schon der DLF und ganz viele andere. Den Beitrag zu BGH und Mastodon packen wir euch in die Shownotes. Da könnt ihr dann ein bisschen Näheres dazu finden, warum der Bundesgerichtshof jetzt raus ist, beziehungsweise eben nicht, sondern eher ein bisschen die Details dazu, wie erfolgreich der BGH denn auf X eigentlich war. Eher mäßig, kann man, glaube ich, sagen. Naja, macht aber alles nichts. Ich bin ja noch auf X und halte da die Flagge hoch.
Immerhin, also du, Henrik Widowid als letzte Bastion der Meinungsfreiheit.
Der Meinungsfreiheit. Ich bilde auch alles ab, also für links, rechts, alles.
Natürlich, also ich meine, du hast auch hier heute, finde ich, schon ein breites Spektrum von der SPD-Kritik bis zur Forderung, den kleinen Mann doch mal besser zu verstehen. Also ich finde, da kann sich eigentlich jeder drin wiederfinden. Du bist ein Füllhorn an politischen Ideen. Nee, aber jetzt mal ernsthaft. In Amerika soll ja am Sonntag ein TikTok-Verbot kommen. Ist das richtig?
Ja, man weiß es noch nicht so genau. Also an sich, es läuft auf jeden Fall eine wichtige Frist ab. Also am 19. Januar, du hast es gesagt, Sonntag, könnte das ernst werden. Die chinesische Muttergesellschaft ByteDance soll bis dahin TikTok verkauft haben. So verlangt es ein US-Gesetz. Macht sie das nicht, droht eine landesweite Sperrung der App, die dort in den USA immerhin 170 Millionen Nutzer hat.
Was für ein Gesetz verbietet denn ausländische Plattformen?
Das PAFACA. Das klingt nach einer Kamelart, ist aber das Protecting Americans from Foreign Adversary Controls Applications Act. Also ein Gesetz zum Schutz gegen fremde, gegnerisch kontrollierte Anwendungen, und zwar aus dem Jahr 2024. Das hat also die Biden-Administration noch auf den Weg gebracht. Initiiert wurde es aber von zwei Kongressabgeordneten, und zwar bipartisan, also einem Republikaner und einem Demokraten. Das ist wichtig für das, was noch folgt. TikTok hat gegen dieses Gesetz geklagt und es wurde auch schon verhandelt, bislang aber ohne Erfolg für die Chinesen.
Also ich glaube, du hast ja auch immer eine große Schwäche für solche Gesetzestitel, ne? Also Protecting Americans from Foreign Adversary Controls. Das klingt immer so ein bisschen nach das gute Kita-Gesetz oder so. Also das ist ja auch so ein Thema für sich, diese Gesetzesnamen. Aber zurück zum Thema vielleicht. Wie steht denn Donald Trump eigentlich dazu als jetzt Incoming President?
Genau, früher war er ja TikTok-Gegner, nun legt er es aber offenbar auf einen Deal an. Das entspricht so ein bisschen seiner Marke, immer alle Dinge mit durch Deals zu lösen. Und er hatte im Dezember schon den TikTok-CEO Show Tzu Chu in Mar-a-Lago getroffen, zum selben Tag, als am Supreme Court verhandelt wurde, was ja auch ein gewisses Signal ist. Und er sagte dann jetzt, you know, I have a warm spot in my heart for TikTok. Das kommt nicht ohne Grund, denn TikTok hat Trump beim Gewinn geholfen, ebenso übrigens wie Elon Musk. Und an den wiederum könnte die Plattform TikTok, also der US-Teil, nun verkauft werden, was dann wiederum Win-Win wäre für Trump. Jetzt heißt es aber, Trump könnte nach der Vereidigung am 20. Ja, man hätte es erahnen können. Jetzt heißt es allerdings, Trump könnte nach der Vereidigung, die am 20.01. ist, also nach Fristablauf, per Dekret die PAFACA-Umsetzung für 20 bis 90 Tage aussetzen. Da habe ich mich erst ein bisschen gewundert.
Ja, ich wundere mich auch. Ein Gesetz aufhalten per Dekret, das geht also so einfach.
Ja, mir ist das derzeit nicht so ganz klar, muss ich ganz offen sagen. Der Rechtsexperte Alan Rosenstein hatte in der Washington Post dazu geschrieben, diese Dekrete seien keine magischen Dokumente, sondern eher Pressemitteilungen mit schönem Briefpapier. So drückte er es tatsächlich aus, was dann tatsächlich wieder ein bisschen die Dinge gerade rückt. Es werde also für Apple und Google immer noch verboten sein, Geschäftsbeziehungen zu der Plattform zu unterhalten. Er interpretierte das Ganze eher, dass das so eine Art Kommunikationsakt sei. Also Trump würde damit nur seine Intention unterstreichen. Das Recht ist also nur ein weiteres Megafon für den US-Präsidenten. Die Justizministerin Pam Bondi hat übrigens offen gelassen, ob sie Parfucker umsetzen will oder nicht. Woran man ablesen kann, wenn man möchte, dass da doch einiges am Wackeln ist in Amerika.
Ja, man mag den Eindruck gewinnen, da behalten sich einige Befürchtungen im Hinblick auf das Verständnis des Rechtsstaats und der neuen Trump-Administration. Aber wenn das Verbot jetzt kommt, was passiert denn dann?
Dann suchen sich 170 Millionen Nutzer ein neues Zuhause. Manche wandern jetzt schon aus zu einer App namens RedNote. Das ist eine andere, auch chinesische App. Ich denke mir das nicht aus. Ich habe mich auch ein bisschen gewundert. Und diese App heißt in China Xiaohongshu, also kleines rotes Buch, und hat in ihrem Heimatland 300 Millionen Benutzer. Ist also auch schon ein richtiger Tanker. Und wenn du jetzt vielleicht an diese kleine Mao-Fibel denkst, das kleine rote Buch, dann denkst du richtig. Tatsächlich hat ein Mao, wobei ich nicht weiß, ob der verwandt ist, die Plattform gegründet. Und ob RedNote nun überhaupt ein guter Ort ist, um vor einem Verbot zu fliehen, ist sowieso zweifelhaft, denn Xiaohongshu ist in Taiwan schon verboten, und zwar aus Sicherheitsgründen. Es tobt also ein echter juristischer Krieg um Kommunikationsräume um den ganzen Globus herum. Und ich denke, das wird uns auch die kommenden Wochen bis zur Bundestagswahl noch ein bisschen beschäftigen.
Ja, also du hast auf jeden Fall meine tiefe Bewunderung dafür, dass du, ich vermute einfach mal, diesen Namen richtig ausgesprochen hast. Falls wir irgendwie in der Hörerschaft haben, der das weiß, könnte uns gerne schreiben, ob Hendrik da vielleicht tiefere sprachliche Befähigung besitzt oder doch nicht. Aber jetzt mal zur Bundestagswahl, die du angesprochen hast. Wir diskutieren ja hier jetzt noch kein Verbot, soweit ich das weiß, oder?
Fast nicht. Es gibt die EU-Untersuchung zum DSA, über die hatten wir jetzt gerade kürzlich gesprochen im Podcast, wo untersucht wird, ob TikTok gegen den DSA verstößt. Und kürzlich hatte ich Markus Beckedahl von Netzpolitik.org gelesen in einem Interview von T-Online. Und der hat dann gesagt, so, naja, wenn es zu einer Invasion Chinas in Taiwan käme, dann wäre ja ein TikTok- und Twitter-Verbot denkbar. Also, ich weiß, es klingt alles ein bisschen wild, aber 2024 beginnt leider ein bisschen wild und es ist zu wild, um irgendwas komplett auszuschließen. Deshalb sollte man sich jetzt schon mental auf alles vorbereiten. Es gibt übrigens Möglichkeiten, auf verbotene Apps zuzugreifen. Also wer sich fragt, was passiert denn nun eigentlich, wenn was verboten ist? Man kann natürlich mit Jailbreaks im Handy und mit VPN-Tunneln und Ähnlichem wahrscheinlich immer noch auf die verbotenen Apps dann zugreifen, aber es wird eben deutlich schwieriger und ja. Je mehr Verbote es gibt, desto kleinteiliger wird der digitale Kommunikationsraum. Schön ist das alles nicht.
Disclaimer, das war jetzt gar kein Aufruf zu illegalen Handlungen.
Das ist nicht illegal, das ist Meinungsfreiheit. So, jetzt kommen wir zu etwas leichteren Themen.
Das pralle Leben.
So, jetzt mal Hand aufs Herz, Hendrik. Hast du schon mal Dubai-Schokolade gegessen?
Nee, habe ich nicht. Und wenn ich mir so angucke, was die beim räudigen Späti bei mir kostet, nämlich irgendwie 12.30 Euro für so ein Ding von der Größe eines KitKat, dann will ich das auch gar nicht.
Also ich habe auch noch keine gekaufte gegessen. Ich habe tatsächlich mal selbstgemachte bekommen, was ganz schön war. Wahrscheinlich auch viel besser als dieser gehypte Kram aus dem Aldi oder dem von dir angesprochenen Späti.
Ja, genau. Aber die vom Aldi bekommt man jetzt erstmal nicht mehr, oder?
Ja, genau. Aldi Süd muss nach einer Entscheidung des LG Köln seine Dubai-Schokolade aus dem Sortiment nehmen. Vielleicht nochmal ganz kurz für die Leute, die letzten 2 Monate ungefähr hinter dem Mond verbracht haben könnten. Bei dieser Dubai-Schokolade, da geht es um eine Schokolade, die ist mit Pistazien und Engelshaar gefüllt, diese knusprigen Fäden. Das war ein totaler TikTok-Hype. Eigentlich dafür sollte man die Plattform schon verbieten, in meinen Augen.
Auf jeden Fall. Also da bin ich auch nicht mehr liberal.
Nee, da irgendwo hört es dann auch auf. Also die Leute, es war wieder der blanke Wahnsinn. Die Leute standen Schlange vor Supermärkten, haben da kampiert, um morgens die Ersten zu sein bei der Öffnung. Es gab auch anschließend wirklich alles mit Dubai. Also ich weiß nicht, wenn man über einen Weihnachtsmarkt gelaufen ist, hat es vielleicht auch mitbekommen. Dubai-Krebs, okay, das lag jetzt noch nahe mit so einer Pistaziencreme, kann vielleicht ganz lecker sein. Ich habe tatsächlich eine Dubai-Bratwurst gesehen. Ja.
Ist sie dann auch mit Pistazien und Engelshaar?
Nee, ich glaube Pistazien waren drauf. Ich glaube, das war der Gag da dran. Aber zurück zu Aldi. Der Verkauf der Alian Dubai Handmade Chocolate ist jetzt jedenfalls im einstweiligen Rechtsschutz vorläufig verboten worden. Das geht zurück auf einen Unternehmer, der in Dubai hergestellte Schokolade der Marke Fex importiert und in Deutschland vertreibt. Und der ist eben gegen Aldi vorgegangen wegen deren Schokolade und hat kritisiert, dass die von Aldi verkaufte Dubai Chocolate ja in der Türkei produziert werde und gar nicht in Dubai. So. Das sei eine Irreführung der Verbraucher. Aldi hat sich dazu darauf berufen, dass es eine Gattungsbezeichnung sei und der Name Dubai-Schokolade eigentlich gar nichts mit der Herkunft zu tun habe.
Finde ich jetzt eigentlich ganz überzeugend, denn bei Dubai-Schokolade stelle ich mir ja eigentlich nicht vor, dass so ein Schokoriegel jetzt aus Dubai eingeführt wird, sondern ich denke daran, dass das halt so ein Pistazien-Engelshaar-Ding ist, ne? Oder?
Genau, sieht auch der Bundesverband der deutschen Süßwarenindustrie so.
Wie überraschend.
Der hat im Dezember, also als der Hype noch groß war, erklärt, dass Dubai-Schokolade einen Oberbegriff für eine bestimmte Rezeptur der Schokoladenfüllung bezeichnet. Andere Ansicht aber das LG Köln offensichtlich. Juristisch geht es übrigens hier um, nur um damit wir besser ein bisschen Normenanknüpfung liefern für unsere Hörerinnen und Hörer, Paragraph 127 des Markengesetzes. Danach dürfen geografische Herkunftsangaben nicht für Waren benutzt werden, die nicht diese geografische Herkunft aufweisen. Aber bei diesen Herkunftsangaben geht es auch immer so ein bisschen um die Verkehrsauffassung. Also gehen Verbraucher jetzt davon aus, dass Dubai-Schokolade wirklich aus Dubai kommt. Es gibt ja auch Gegenbeispiele, zum Beispiel beim Wiener Schnitzel. Da erwartet man jetzt nicht, dass dieses Schnitzel aus Wien importiert ist, sondern dass das auch, glaube ich, eine bestimmte Zubereitungsart hat. Beziehungsweise, ich glaube, es darf nur aus Kalbfleisch sein. Aber ich will mich jetzt hier kulinarisch nicht so weit aus dem Fenster lehnen. Da kann man sich auch nur die Finger verbrennen. Auf jeden Fall kann man das natürlich auch so sehen. Also, dass man sagt, ja, Dubai-Schokolade, das hat nichts mit Dubai zu tun. Es geht einfach drum, was drin ist, oder?
Ja. Also, da ich habe kein emotionales Verhältnis zu Dubai-Schokolade habe, weiß ich es jetzt gar nicht genau. Aber ich glaube, wenn ich jetzt im Kiosk da stehe und da steht Dubai-Schokolade auf diesem besagten 12,30 Euro KitKat großen Schokoriegel, dann hätte ich jetzt nicht gedacht, dass der unbedingt aus Dubai kommt. Das ist wohl wahr, ja.
Ja, also Pauline Dietrich von LTO hat das mal, dieses markenrechtliche Thema ein bisschen zusammengeschrieben in einem ganz schönen Artikel. Den packen wir euch auch noch in die Shownotes. Der gleiche Importeur übrigens, also Süßwarenvertrieb Wilmers, hat übrigens schon Lindt abgemahnt, den Schokoladenhersteller Lindt. Denn deren Dubai-Chocolate sei eben auch nicht aus Dubai. Die findet man aber gegenwärtig noch online. Also auf diese Abmahnung haben die offensichtlich noch nicht reagiert. Ich bin aber ehrlich gesagt nach den Feiertagen auch mal ganz froh, keine Schokolade mehr essen zu müssen.
Ja, allerdings. Wobei so eine Dubai-Bratwurst, die würde vielleicht schon mal wieder gehen.
Da, Max, so.
Das war toll, dass du da warst. Ich muss dann zwar immer über Fußball reden, wenn du da bist. Ich hoffe, das ist dir auch schon aufgefallen, dass wann immer du da bist, es um Fußball geht. Genauso wie es mit Payet.
Ja, ich mache das auch eigentlich gar nicht extra. Es kommt einfach natürlicherweise dazu.
Ja, da sind andere Kräfte am Werk. Genauso wie bei Pia immer welche Autos mit Spoilern reinkommen. Mhm. Dieser Männer-Podcast geht nun zu Ende. Ihr könnt euch bei uns beschweren über die Albernheiten, die wir uns heute geleistet haben. Anregungen thematischer Art auch gerne liefern. Und Bewertungen in den einschlägigen Podcast-Apps, Feedback, Kritik und Themenwünsche könnt ihr in den sozialen Medien loswerden oder auch bei gerechtigkeit-loseblatt@njw.de, einer sogenannten E-Mail-Adresse. Da könnt ihr uns eine Nachricht schicken. Bitte bleibt uns gewogen und bis zum nächsten Mal.
Bis dann. Ciao.